Willkommen zur Pasta Party, dem Ernährungspodcast für Sportler und aktive Menschen. Unter dem Motto Nutrition meets Science dreht sich hier alles um die gesunde und zielgerichtete Ernährung. Im Alltag, im Training und im Wettkampf. Und hier sind eure Hosts, der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher.
Hallo Caro, schön dich zu sehen.
Hallo, grüß dich Frank, schön dich zu sehen.
Wie war dein Wochenende?
Wochenende war, war durchwachsen. Ich habe mich erholt von einem schönen, in Anführungsstrichen, Kontakt mit dem Norovirus und bin dann langsam Samstag, Sonntag wieder aus dem Bett gekrabbelt. Etwas wackelig, aber jetzt geht's wieder.
Ja, wenn man sagt doch so schön, das kommt in den besten Familien vor. Also wenn dir sowas passiert, dann bin ich beruhigt, dass auch dir sowas passiert.
Ja, also das ist ja wirklich, ich finde, dieser Norovirus, das ist ja sowas Ekliges. Von diesen ganzen Bagatellerkrankungen, ja, schlussendlich finde ich persönlich am allerschlimmsten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, hier in Hamburg war das Wochenende auch durchwachsen. Ja, der Wochenstart noch durchwachsen, es ist richtig nass und eklig. Aber es ist wieder Montag und damit eine neue Episode Pasta Party an der Zeit. Ja, was gibt's noch zum Wochenende? Wir sind ja immer so nah an der Wissenschaft. Ich habe ja noch so eine Leidenschaft. Das ist ja alles, was sich oberhalb der Erde abspielt. Ich habe mir natürlich live den Start des Starship angeschaut von Elon Musk.
Ui.
Und habe mich auch auf Instagram da ein bisschen drüber lustig gemacht, fast wie unterschiedlich das hierzulande und in Amerika rezipiert wird. Ja, also hierzulande war es wieder das große Scheitern, weil es ja explodiert ist und Elon Musk ist mal wieder auf die Nase gefallen und so. Und in Amerika sagt man, nee, wir sind den Sternen wieder einen Schritt näher gekommen. So funktioniert die iterative Weltraumforschung. Man versucht immer, das Ganze ein bisschen besser zu machen, zu messen, sich vor dem Scheitern nicht zu fürchten, sondern einfach zu sagen, ja, das gehört dazu. So sind wir auf den Mond gekommen, so werden wir irgendwann auf den Mars kommen. Ja?
Ja, Scheitern gehört dazu, finde ich auch.
Genau. Und dann habe ich beim eigenen Sporttreiben, ja, ich habe auch wieder angefangen, ein bisschen Sport zu treiben, auch mein Hörbuch weitergehört. Ich höre nämlich gerade ein Buch von Neil deGrasse Tyson. Sagt dir der was?
Nein.
Das ist der Mensch, der Pluto abgeschafft hat.
Aha.
Also wir, du und ich, wir kommen ja noch aus der Generation, wir haben gelernt, dass es 9 Planeten gibt. Jüngere Generationen lernen ja nur 8 Planeten. Pluto gibt es nicht mehr und Neil deGrasse Tyson hat sich eingesetzt, dass Pluto abgeschafft wird. Das ist nämlich so der führende Astronom der Amerikaner. Und ich bin auf ein Buch von ihm gestoßen, das heißt Starry Messenger, das höre ich, wo man aus der Sicht des Weltraums, also Untertitel ist Cosmic Perspectives on Civilization, wo man quasi mal ganz, ganz großen Abstand zu unserer Zivilisation nimmt und versucht, die Dinge einzuordnen, von ganz weit weg.
Okay.
Und das letzte Kapitel, das ging ums Thema Gender und er sagt, wir haben natürlich eine biologische Einteilung nach Mann und Frau, aber wenn wir uns die Menschheit mal anschauen, dann sehen wir so, so, so viele Individuen. Jeder Mensch ist einzigartig und natürlich brauchen wir in manchen Kategorien diese klare Unterscheidung. Ja, also ich sag mal, beim Thema Fortpflanzung braucht es einen Mann und eine Frau, es sei denn, man wählt irgendwelche Geschichten aus dem Labor. Aber in vielen anderen Bereichen, da muss man eher den Menschen betrachten und da habe ich wieder an unseren Podcast gedacht, weil wir das Thema ja auch mal hatten, die gendergerechte Ernährung, hieß es glaube ich, und festgestellt haben, ja, man sollte lieber das Individuum betrachten und nicht sagen, Männer müssen so essen, Frauen müssen so essen und ja, von daher schlage ich mal vor, wir nehmen ein Thema aus diesem ganzen Kanon, das wir uns schon länger vorgenommen haben, und zwar das Thema Zyklus und Ernährung. Was hältst du davon?
Da halte ich jetzt ganz, ganz viel davon, dass wir uns dieses Thema raussuchen, weil Es gibt da, wie gesagt, ganz, ganz aktuelle Erkenntnisse, namhaftester Wissenschaftler. Und ja, gehen wir es mal durch?
Gehen wir es mal durch. Ne? Jeder Mensch ist einzigartig. Oder sind Männer und Frauen so unterschiedlich, dass Männer ganz anders trainieren sollten als Frauen, weil Frauen sich immer an ihren Zyklus halten sollten? Das ist die große Frage, an die wir uns ranwagen, die ja auch modern ist, weil daraus ja auch, es hört sich mal so ketzerisch an, wenn aus Ernährung ein Geschäft gemacht wird, dann ist immer das große Fragezeichen da, funktioniert das so? Also legen wir los.
Genau. Also du sagtest es ja schon, jeder Mensch ist eigenartig, ja auch.
Das auch, ja. Ich schließe auch mich da nicht aus, ja.
Ich mich auch nicht. Also jeder Mensch ist eigenartig und auch einzigartig. Mhm. Und zwar, ist ja logisch, was zum Beispiel seine sogenannte biochemische Individualität betrifft, seine Lebensumstände, seine Gewohnheiten, seine Belastbarkeit. Also da könnten wir jetzt eine Stunde lang philosophieren.
Und die Mikrobiota, also wenn wir nochmal auf die letzten Wochen, wer die Ausgaben noch nicht gehört hat, wir haben uns in den letzten beiden Wochen ja mit der Mikrobiota des Menschen beschäftigt und auch da festgestellt, das ist durchaus einzigartig.
Genau, und das ist ja sowieso irgendwie so der Gipfel der Einzigartigkeit, weil es noch dazu von Minute auf Minute schwankt. Also wie gesagt, wir sind einzigartig. Das ist, denke ich, eine Aussage, die man treffen kann, ohne da ein Konjunktiv vorzuschalten oder irgendein Wenn und ein Aber. Und wenn man sich das so vor Augen hält, eben diese Einzigartigkeit, diese Individualität, dann ist es ja, also finde ich, liegt es total auf der Hand, dass die Punkte wie jetzt, wir reden ja vom aktiven, vom sporttreibenden Menschen, dass das Training, seine Ernährung, was er in der Basisernährung ist, wie er sich in und um die Belastung versorgen soll, auch wie seine Mikronährstoffkonzeption ausschauen sollte, dass diese Punkte schon mal per se individuell angegangen werden und dann aber diese einzelnen individuellen Punkte nochmal miteinander situativ aufeinander abgestimmt und miteinander synchronisiert werden müssen. Also mir reicht jetzt nicht, einfach bloß als Beispiel eine Latte von Blutwerten zu machen, ohne die Anamnese zu kennen, oder selbst wenn ich die Anamnese kenne, also wenn ich weiß, hat der Mensch irgendwelche Grunderkrankungen, und dann sagen, okay, das ist jetzt der Goldstandard meinetwegen für eine Mikronährstoffversorgung. Wenn ich nicht weiß, trainiert der, was macht der, was tut der, dann kann es entweder passen oder es passt eben nicht. Also diese ganzen einzelnen individuellen Herangehensweisen miteinander synchronisieren, abstimmen und dann eben schauen, wo ist für einen gewissen Zeitraum der optimale oder so gut, wie man es heute machen kann, Weg für den Einzelnen. Und man muss wirklich ganz knallhart sagen, alles andere ist schlussendlich nicht zeitgemäß.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich meine, in einem anderen Teil meiner Firma bieten wir auch Trainingspläne an, die eher für größere Massen gedacht sind, wo wir aber auch die Möglichkeit bieten, das Ganze intern zu individualisieren. Ja, und ich denke mal, das ist was alle betrifft. Natürlich ist da, wo es um Geld geht, wo es um Gold, Silber, Bronze geht, die Individualisierung noch mal, da hängt noch mehr von der Individualisierung ab. Aber letztendlich betrifft sie jeden von uns, ja?
Ja, es betrifft wirklich jeden von uns. Und wenn ich so jetzt bisschen meine Gespräche mit meinen Sportlern gerade bei den Anfragen auch so Revue passieren lasse, ich höre ganz oft, dass so fast entschuldigen kommt, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich bei dir überhaupt melden kann. Schlussendlich muss man sagen, dass diese Individualisierung immer einen Benefit für die Gesundheit und damit für die Leistungsfähigkeit bringt. Und dass das nicht ein Punkt ist, wo man sagt, es ist einfach erst sinnvoll im Top-Elite-Bereich. Man kann es als Amateur auch machen, aber es ist schon etwas abgehoben. Nein, definitiv überhaupt nicht, weil, wie gesagt, an erster Stelle ja die Gesundheit und die damit verbundene Leistungsfähigkeit steht. Und natürlich unterscheidet sich der Weg dieser Individualisierung eigentlich ab. Also auch die Herangehensweise, dass, wie du schon sagtest, wenn es um Edelmetall geht, die Herangehensweise natürlich wesentlich ausgefeilter und ausgetüftelter ist, wie wenn es halt um einfachere Fragestellungen geht. Mhm. Und nicht einmal das kann man pauschal sagen, weil wenn man jetzt einen Age-Grouper hat oder einen Amateur-Menschen, der halt gerade im Bereich Magen-Darm, fällt mir heute jetzt spontan ein, massive Probleme hat, dann kann das auch ganz schön tricky sein, das rauszufinden.
Ja, also es gibt nicht den Age-Group-Athleten und den Spitzensportler, genauso wenig wie es den Mann gibt und die Frau. Wir müssen da ein bisschen feinfühliger rangehen.
Genau, wir müssen da auf jeden Fall feinfühliger rangehen. Und jetzt sind wir bei dem Thema die Frau, oder? Wir gehen genau jetzt in die Frau rein. Und die, unsere Hörer sehen es ja nicht, wie wir die schreiben wollen. Wir schreiben die mit 3 Großbuchstaben.
Ja.
Genau, so schreiben wir das jetzt. Also ihr hört es, es ist groß geschrieben. Jetzt sag du mal, Frank, du wirst ja jetzt mit dem weiblichen Zyklus nicht so vertraut sein, gehe ich jetzt einmal davon aus, außer du hast einen gynäkologisch-ärztlichen Hintergrund in deiner medizinischen Arzthistorie. Aber ich glaube, ist nicht so, oder?
Nein, das war eins der Fächer, was mich sehr wenig interessiert hat, muss ich sagen. ich hatte andere Schwerpunkte und was ich auch mit sehr wenig Aufwand abgeschlossen habe.
Okay, also bist du jetzt der gebildete Laie quasi in dem Gebiet, oder?
Wenn es um die Gynäkologie geht, bin ich auch nicht der gebildete Laie, da bin ich
da bist du der Laie. Ja. Genau, jetzt sag mir doch einmal, jetzt einfach so als Laie, was kommen dir denn jetzt eigentlich für Gedanken, wenn du hörst, ja, zyklusgesteuert, der Zyklus der Frau?
Ich glaube,
einfach als denkender Mensch.
Den Zyklus der Frau kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Ja, wir müssen erstmal, glaube ich, überlegen, wie lange ist der Zyklus? Ist er gleich lang? Wie weit sind die Unterschiede? Wie ausgeprägt macht sich das von Individuum zu Individuum bemerkbar? Wenn wir dann noch in den Hochleistungsbereich in Ausdauerdisziplinen gehen, dann müssen wir uns auch noch überlegen, gibt es den Zyklus der Frau überhaupt noch? Das weiß ich zumindest noch so aus dem Studium, dass der Zyklus ja hormongetrieben ist und die Hormone, gerade die Sexualhormone, Fettgewebe erfordern, um vernünftig produziert zu werden und zu funktionieren. Und wenn das Fettgewebe einfach nicht mehr da ist, weil es zu weit abtrainiert ist, dann kann es erhebliche Probleme geben mit dem Zyklus, ja, was dann auch wieder Folgen auf das Sporttreiben hat. Ja, und dann gibt es natürlich noch verschiedene Einflussfaktoren, Einflüsse, die die Frau, jetzt nicht in Großbuchstaben, wie wir es eben gesagt haben, selber nimmt mit oralen Verhütungsmethoden, sprich Hormoneinnahmen und so weiter. Also da sehen wir ja schon, dass das Thema nicht einfach so pauschal zu beantworten ist, sondern auch da wieder hoch individualisiert betrachtet werden muss.
Ja, ganz genau. Und auch wenn wir an die Frauen denken, also Übergangsphase, Menopause dann direkt selber auch, das ist ja auch ein hormoneller Umbruch, wo viel im Körper passiert. Also da könnte man jetzt noch, glaube ich, lange dahin philosophieren. Und wir wissen ja, dass es immer häufiger auch, oder weiß jetzt auch nicht wie häufig, aber auf jeden Fall, ich weiß das auch aus meiner Arbeit von Sportlerinnen, mit denen ich arbeite, dass es halt ganz klare zyklusgesteuerte Trainingspläne gibt. Und wenn man sich jetzt ja so in diese Gedanken, die du gerade quasi als geschlechtlich Außenstehender, wenn wir uns da ein bisschen einlassen, dann stellt sich für mich, und die Frage stellt sich für mich schon sehr, sehr lange, wie groß die Sinnhaftigkeit tatsächlich von zyklusgesteuertem Training ist. Und ich verfolge auch diese ganzen Studien schon über sehr, sehr viele Jahre. Und schlussendlich war die Aussage, bei wirklich seriösen, evidenzbasierten Studien immer, ja, es könnte Hinweise geben, dass dieses oder jenes passiert, aber wir brauchen mehr Ergebnisse.
So wie jede Forschungsarbeit ändert. Weitere Forschungsbedarf erforderlich.
Genau, so endet es dann. Und jetzt gibt es eine, wir nennen es einmal aktuelle Studie, und zwar mit der haben sich wirklich namhafte Wissenschaftler aus verschiedenen Kontinenten befasst und dieses Thema nochmal ganz genau unter die Lupe genommen. Und zwar, sie haben verschiedenste Untersuchungen im Hinblick auf die Schlüsselaspekte der weiblichen Physiologie, also des weiblichen Stoffwechsels, unter die Lupe genommen. Die haben sich ganz bestimmte Punkte rausgepickt und haben das angeschaut, haben es geprüft, haben es verglichen. Mhm.
So, sorry, jetzt habe ich hier einmal gerade, ich musste gerade eine technische Sache. Ja, also ich kann das bestätigen, dass es inzwischen einen Markt für diese Trainingspläne gibt, was dann auch wieder dazu führt, dass bei denen, die das nicht anbieten, wir zum Beispiel mit unserem Produkt Power & Pace, mit unserer Trainingsbetreuung für Triathleten, die wir anbieten, dass da auch dann immer wieder nachgefragt wird, könnt ihr meine Trainingspläne bitte auf meinen Zyklus abstimmen, wo wir sagen müssen, erstmal gibt es unser Konzept nicht her. Wir wollen eben nicht diese hochindividualisierten Trainingspläne machen, sondern euch einen Baukasten geben, eine Marschroute geben. Ansonsten ist das zu dem Preis nicht abbildbar. Und B, sagt auch unser Coach Björn Giesmann, die aktuelle Studienlage, die ist da ein bisschen schwierig, ob das überhaupt Sinn macht. Ja, jetzt sind wir mittendrin. Ich höre immer wieder auch von Profiathleten und so weiter, ja, wir machen das zyklusorientiert, machen teilweise selber ein Geschäft daraus. Auf der anderen Seite höre ich auch wieder, dass immer mal wieder Wettkampfergebnisse damit entschuldigt werden, wenn sie nicht positiv ausgefallen sind, dass sie eben nicht zum Zyklus passten.
Ja, genau. Und deswegen haben sich eben diese Schwerpunktfragen aufgetan, weil das ist ein Thema, das ja weltweit die Sportler, Querstrich, Sportlerinnen schon bewegt. Und zwar, welchen Einfluss eben dieser Menstruationszyklus und in dem Fall von dieser aktuellen Arbeit die oralen Kontrazeptiva, also die hormonellen Verhütungsmittel, haben. Und zwar auf folgende Punkte. Auf die Leistungsfähigkeit an sich, dann auch auf die Aspekte der Trainingsanpassung, vor allem im Kraftbereich, also im Krafttrainingsbereich, während der verschiedenen Phasen vom Zyklus. Dann, was auch immer sehr beliebt ist, Empfehlungen, was in welcher Zyklusphase gegessen werden sollte. Sprich, die Frage, welches Substrat vermehrt utilisiert wird, heißt auf gut Deutsch, ob vermehrt Fette oder Kohlenhydrate als Energieträger herangezogen werden, gibt es da irgendwas, was evidenzbasiert ist und welchen Einfluss eben Zyklus und, jetzt sagen wir mal ganz salopp, die Pille, auf die Physiologie, auf die Eigenschaften der Blutgefäße hat. Das waren die Fragen, die sich eben die Wissenschaftler vorgenommen haben.
Ja, woher kommen diese Fragen? War das so ein Postulat auch teilweise von Protagonisten des zyklusgesteuerten Trainings, dass man einfach gesagt hat, der Substratstoffwechsel, der ist ganz anders in verschiedenen Zyklusphasen? Und jetzt, es gab also vorher das Postulat, was auch umgesetzt wurde in die Praxis, ohne dass es dafür die Evidenz gab? Oder wie kam das zustande?
Also es gab das Postulat auf der Basis oder die Postulate auf der Basis von Arbeiten, die eben nicht evidenzbasiert sind. Also da kann man jetzt verschiedene Schwachpunkte aufzählen. Man kann jetzt, also sie konnten zeigen, dass viele von diesen Empfehlungen darauf basieren, dass die Ergebnisse aus dem Tiermodell abgeleitet worden sind oder aus Zellkulturen. Dazu muss man sagen, mit den Zellkulturen und wenn man von den Hormonen spricht, es sind ja im weiblichen Zyklus in der Regel, es geht um Östrogen und Progesteron, das war, die da speziell eben betrachtet werden. Wenn man es über Zellkulturen anschaut, dann hat man entweder einen definierten Konzentration von diesem Hormon oder von dem anderen. Während beim Zyklus, der, wie wir ja schon sagten, bei jeder Frau individuell und anders ausfällt und auch nicht jedes Monat identisch ist, geht ja dieser Abfall und der Aufbau oder Anstieg der Hormone fließend, schleichend und nicht on-off. Also das kippt jetzt schon diese Thematik Tier- und Zellkulturen. Und dann, was sich heute sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut, sind diese sogenannten schwachen Beobachtungen am Menschen, wie es in der Fachsprache heißt.
Okay.
Oder
Kannst du dafür ein Beispiel nennen, was so eine schwache Beobachtung am Menschen ist?
Eine schwache Beobachtung am Menschen ist jetzt, wenn zum Beispiel Lieschen Mustermann sagt, ich habe jetzt das alles 2 Monate protokolliert oder ist ja egal, ein halbes Jahr protokolliert mit, wie ich mich gefühlt habe, was ich gegessen habe und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass bei mir an dem Tag X die Leistung am schlechtesten ist und wir davon ableiten, dass für alle Frauen an dem Tag X das einfach suboptimal läuft.
Ja, also Es fehlte die groß angelegte Studie und man hat aus Details, sich irgendeine Interpretation zurechtgelegt und daraus auch irgendwelche Empfehlungen abgeleitet, für die aber die Grundlage fehlte.
Ganz genau, ganz genau. Und man muss sagen, dass das Ganze auch unterschiedlich ausfiel. Also manches hat etwas an Evidenz gezeigt, anderes war vollkommen für den Papierkorb. Und was dann auch noch dazu kommt, was natürlich nur jemand mit absoluter Fachkompetenz beurteilen kann, ist, dass im Studienaufbau Schwächen aufgezeigt werden konnten. Weil es muss ja alles bis ins Detail von so einer Studie standardisiert, nachvollziehbar, reproduzierbar sein. Also da darf nichts im Bereich der, ich sage es jetzt einmal vielleicht übertrieben, nichts im Bereich der Gefühlswelt sich abspielen.
Ja, das kennen wir, glaube ich, oft, gerade aus dem Sport, dass es dann da auch nur um sehr kleine Fallzahlen in einzelnen Studien geht. Wir haben uns schon länger vorgenommen, vielleicht machen wir das demnächst wirklich mal, dass wir uns mal dem Thema Evidenz annähern, weil das ja auch die Grundlage ist von vielen Dingen, die wir hier besprechen und wo du im Thema drin bist. Was bedeutet wirklich Evidenz? Aber das verschieben wir mal auf eine andere Ausgabe. Wir bleiben jetzt mal beim Zyklus. Also du sagst, Studien sind nicht richtig angelegt, es fehlt die Evidenz, das Material reicht nicht aus, um da wirklich Empfehlungen abzugeben, weil es einfach dann doch zu komplex ist.
Ja, es ist, also man kann wirklich als Fazit sagen, dass das bisherige Material definitiv nicht für allgemeingültige Empfehlungen reicht zu der Thematik Hormone, individuelle Frau, Leistung, Training, weil es einfach viel zu komplex ist. Und was mir sehr gut gefallen hat auch, weil natürlich die Wissenschaftler extrem sachlich und objektiv an das Thema rangegangen sind. Ich denke, die hätten sich auch gefreut, irgendwie was zu finden, was der Heilige Gral fürs Training der Frau darstellt. Sie sagen dann ganz, um das Ganze abzurunden auch, dass dieses Fehlen von Beweisen im Moment kein Beweis ist für das Fehlen. Das heißt, wenn jetzt neue Studien, feinere Studien, weiß der Geier, was gemacht wird, dann schließen Sie es zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus, dass man vielleicht doch einen roten Faden, ein rotes Fädchen irgendwann findet.
Okay.
Das ist nämlich auch wichtig, dass man nicht sagt, ach komm, das ist ja alles Mist. Im Moment ist es Mist, eine Ableitung zu treffen und sag, mach es so, du hast diesen Chromosomensatz, du bist eine Frau, also trainier von Tag A bis Z. So, mit der Unterbrechung ist es dazu, komme was wolle, weil du bist ja schließlich eine Frau.
Ja, das heißt, es fehlt an aussagekräftigen Arbeiten. Da, ja, wie gesagt, gab es jetzt erste, die gezeigt haben, ja, so einfach ist das alles nicht. Aber was fehlt dir da noch an Evidenz oder an wissenschaftlicher Arbeit, die gemacht werden muss?
Was da vor allem auch noch fehlt, ist der Punkt, und das ist ja gerade bei jungen Frauen, bei Frauen im gebärfähigen Alter doch ein sehr großes Thema, diese hormonelle Verhütung. Und da wissen wir ja auch, dass es nicht die Standardmethode gibt, hormonell zu verhüten, sondern es gibt hormonlastige in dem Bereich, in den anderen Bereich. Und wenn man dann von außen auch noch Hormone zuführt und dann wiederum in verschiedensten Dosierungen und Kompositionen zueinander, ja, das ist ja logisch, dass das dann wieder einen komplett anderen Einfluss auf die physiologischen Systeme hat.
Ja, okay.
Oder auch die Menopause, die Menopause. Schau mal in den Bereich der Age-Grouperinnen. Das sind jetzt nicht die uralten Omas, die Menopausenfrauen. Das geht in der Regel in der Altersklasse mit den 50-Jährigen los, aber es gibt auch Frauen, die sind schon in der Prämenopause in den 40ern. Oder noch eher, andere fangen ein bisschen später an. Also da kann man auch keine Regel sagen und sagen, okay, du bist jetzt so alt, jetzt gehörst du in diese Schublade rein, jetzt brauchst du wieder einen anderen Trainingsplan, weil du in einem anderen Raster drin bist.
Ja, da kann man ja so langsam dann auch ein Fazit drunter ziehen, dass es dieses Fazit nicht gibt. Oder was wäre denn dein Fazit jetzt zum aktuellen Zeitpunkt?
Also das Fazit, das wir ziehen können, das ist jetzt, finde ich, ganz, ganz wichtig für die Frauen. Wir wollen nämlich jetzt nicht sagen, hey Mädels, ihr seid ja wie die Männer, also alles gleich. Sondern wir wissen, jede Frau weiß es und Mann weiß es auch, dass eben der hormonelle Zyklus definitiv Einfluss hat auf die Leistungsfähigkeit, auf das Befinden körperlich und mental von einer Frau. Mhm. Das ist nicht so einfach wie bei euch Jungs, dass es einfach durchrottet, sondern es gibt definitiv innerhalb des Menstruationszykluses Stimmungsschwankungen, Leistungsfähigkeit im Kraft-, im Ausdauerbereich. Dann auch dieses prämenstruelle Syndrom, mit dem Frauen oft sehr, sehr stark belastet sind und auch die Leistungsfähigkeit dadurch massiv beeinträchtigt wird. Dann die Stärke der Blutung. Ganz lapidar die Bauchschmerzen, also die Zyklusschmerzen. Und diese ganzen Dinge beeinflussen unsere Leistungsfähigkeit. Und deswegen sollte man den Frauen raten, ihr Training um ihren, und jetzt kommt's, schade, dass man unseren Textmarker jetzt nicht sehen kann, um ihren individuellen Zyklus zu planen. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, ich habe am Tag X beispielsweise meinen Eisprung und die Tage vorher, da liege ich im Bett oder ich bin extrem leistungsfähig, dann weiß ich das in der Regel, weil ein gewisses Muster hinterlegt ist in meinem Körper und dann plane ich das Training einfach so.
Ja.
Also das Training sollte so geplant werden, wie sich die Frau zu dem Zeitpunkt fühlt und darauf sollte ihr Textmarker individuelles Training ausgelegt sein. Und wenn sich bei der einzelnen Frau ein individuelles Muster ableiten lässt, dann kann man dieses Muster ja einem Trainingsplan hinterlegen, das Ganze mit der Ernährung synchronisieren, je nachdem wie intensiv oder was ich heute mache. Im Grunde Coaching, wie es gehört. aber halt individuell.
Individuell, ja, das wollte ich gerade noch hinzufügen. Wenn wir Training sagen, dann meinen wir auch immer Ernährung, weil das ist ja sowieso erstmal ein Grundsatz, auch hinter dem wir beide stehen und der sich auch durch diesen Podcast sieht, dass Training und Ernährung ja nicht synonym sind, aber symbiotisch.
Genau, die sind wirklich symbiotisch.
Genau.
Symbiotisch und synergistisch.
Aber wenn wir jetzt sagen, dass das ist Coaching, wie es sich gehört, das soll individuell sein, dann sind wir wieder dabei, dass wir natürlich jedes Individuum betrachten. Und das gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Ich meine, diese Diskussion, ob es auch einen Männerzyklus gibt und so, das machen wir jetzt gar nicht erst auf. Aber
machen wir nicht auf, das lassen wir zu.
Genau, aber wir halten fest, das Training sollte zum Individuum passen, sollte auch zum Individuum zyklisch gestaltet werden. Da gibt es ja auch so der Praktikabilität halber so Rhythmen wie ein 3-1-Rhythmus, der aber nicht auf jeden passen muss. Auch das ist eine individuelle Sache. Aber das Ganze ist eher eine Sache, die mit dem Wohlbefinden, mit der Machbarkeit, mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt, aber nicht mit dem zellulären Metabolismus, den man irgendwie besonders ansteuern möchte, indem man Trainingseinheiten in gewissen Phasen des Zyklus platziert. Habe ich dich richtig verstanden? Also
genau. Das hast du jetzt wirklich richtig gesagt. Man kann es ja nochmal zusammenfassen. Wenn gesagt wird, dass Hormone den Stoffwechsel, den Metabolismus beeinflussen und nur diese Tatsache der Grund ist, warum so trainiert werden sollte, dann ist es einfach nicht evidenzbasiert.
Genau, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass es in dieser Rhythmik doch funktioniert.
Ja?
Aber es gibt nicht die Evidenz dafür, dass es aufgrund hormoneller und metabolischer Zusammenhänge tatsächlich so ist und bei jedem und jeder so sein muss.
Genau, und jeden Monat wieder und immer gleich, genau. Weil das ist das, wo du vorhin gesagt hast, was uns zu schwachen Beobachtungen einfällt. Wenn wir jetzt, wie wir gesagt haben, dieses Lieschen Mustermann, wenn man da schon die Hormone gemessen hätte, man hätte gesehen, dass diese Hormone dieses oder jenes beeinflussen bei der besagten Frau, hätte gemessen, bei dem Anstieg sollte sie so und so trainieren, ist ja jetzt vollkommen egal. Und für dieses Lieschen Mustermann ist es mit Sicherheit auch der zielführende Weg.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass es für Millionen andere Frauen der zielführende Weg ist. Wenn ich mich erinnere, wir haben Frauen, die menstruierend olympisches Gold geholt haben. Und wir haben Frauen, die menstruierend sich im Bett krümmen, weil sie so viele Bauchschmerzen haben oder unter Schmerzmittel stehen. Also es geht nicht, dass man es so einfach runterbricht.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, relativ eindeutig. Also wir wissen ja sowieso im Training, ich finde ja diese Philosophie großartig. Natürlich braucht alles einen Plan, aber es gibt ja auch eine ganz andere Denkweise, die abseits von einem einen großen Plan gibt es trotzdem, aber statt eines individuellen Plans, der minütlich genau über die nächsten 4 Wochen geplant ist, gibt es ja auch den Ansatz, jeden Tag zu gucken, wo stehe ich, wie fühle ich mich und welche Einheit tut mir heute am besten, um meine Leistungsfähigkeit weiterzuentwickeln.
Genau.
Das ist ein großer Luxus, wenn man das machen kann, ja, weil das geht im Amateursport nicht, wo die Voraussetzung nicht da ist, dass ich dann an dem Tag eben eine 4-Stunden-Radeinheit einlege oder so, weil einfach da einfach mal Beruf und Familie steht. Ja, von daher ist das nicht für alle gleich machbar, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, immer zu gucken, wo stehe ich und was bringt mich heute in diesem Moment am besten weiter. Mhm. Ja, das ist ein Ansatz, für den ich sehr viel Sympathien hege, ne, und der aber auch dann nicht von einem auf den anderen übertragbar ist, denn jeder reagiert anders. Also man kann nicht sagen, wenn du dich morgens so und so fühlst, dein Ruhepuls so und so ist, dann ist diese Einheit für dich am besten. Es bleibt immer alles sehr individuell und da geht es eben darum, dass man Muster erkennt, wie reagiert mein Athlet, wenn ich jetzt ein Coach bin, auf gewisse Reize und wie kann ich das so für ihn zelebrieren und vorbereiten, dass er von jedem Trainingstag neu profitiert.
Ja, genau. Und wenn er dann das Wissen an der Hand hat, wie er da ad hoc auch mit der Ernährung reagiert und die dann synchronisiert mit dem Training, so wie er, wie ihm sein Körper oder wie er sich sagt, ja, das möchte ich jetzt machen, ja, dann finde ich, geht es in Richtung Goldstandard.
Ja. Da haben wir doch, ja, über verschiedene Umwege ein Fazit getroffen, was eigentlich jedem klar war und was aber auch jedem klar machen sollte, passt auf, wenn da irgendwer mit neuen Patentrezepten ankommt, ob das wirklich gleich so funktioniert. Ja, also ich bin lange genug in diesem Business, um genug Dinge kommen zu sehen und wieder gehen zu sehen. Ja,
ja. Ja, also da muss ich sagen, da kann ich dir nur recht geben. Ich arbeite jetzt auch schon über 15 Jahre in dem Bereich und auch was da an Amateurfrauen bei mir schon aufgeploppt ist, die sich eben in solchen fixen Plänen da versklaven und sagen, ja, es geht aber trotzdem nicht. Ja, ich würde sagen, wir sagen jetzt als unser Fazit. Unser Körper ist einfach unser bester Berater.
Ganz genau. Das ist auch ein schönes Fazit. Ne? Eine schöne Take-Home-Message. Ja, wunderbar. Ich habe eine Menge gelernt. Das war, ja, erkenntnisreich. Also auch für mein eigenes Training, auch wenn ich jetzt keine Frau bin. Und von daher hoffe ich, dass viele Männer uns hören, auch wenn es mal um Frauenthemen geht. Es gibt immer viel zu lernen.
Ja, ganz genau. Und wie gesagt, Training soll immer individuell sein, egal welchen Chromosomensatz man hat.
Das ist sehr schön. Ja, dann danke ich dir. Ich habe jetzt Lust auf Training, weil ich habe gerade das Gefühl, ich wäre jetzt empfänglich für Trainingsreize. Und dann höre ich mal dabei mein Hörbuch weiter. Im nächsten Kapitel geht es um Law and Order auf der Welt aus kosmischer Sicht. Ich habe schon kurz reingehört in das Kapitel. Es fing an mit der Frage, wenn ich einen Außerirdischen töte, ist das Mord?
Ja.
Ich kann dir noch keine Antwort sagen. Ich muss mich da ein bisschen.
Genau. Also ich würde mal sagen, ja, es ist Mord. Du wirst es uns nächste Woche dann sagen.
So machen wir das. Ich danke dir, Caro. Eine schöne Woche. Eine schöne Woche euch auch da draußen. Wenn euch das gefallen hat, wir haben ja ganz unterschiedliche Themen. Wenn euch mal ein Thema gefällt, dann lasst uns doch 5 Sterne, Daumen hoch oder was auch immer da. Wir freuen uns darüber, damit dieser Podcast weiter schön blüht. Wir sind auf gutem Wege. Wir haben eben schon mal so über unsere Zahlen geguckt. Vielleicht wird der November, dieser graue November, doch der beste Monat in der Geschichte von Pasta Party bisher. Und dann legen wir im Dezember wieder einen drauf. So machen wir das. Danke dir, Caro. Ciao.
Ich danke dir, Frank. Servus.